Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Überall rumort es. Junge Menschen gehen auf die Straße, in Spanien, Griechenland, Italien und Portugal noch einigermaßen friedlich, in England mit nackter Wut. So unterschiedlich diese Bewegungen sein mögen, fest steht, dass sie überall dort entstehen, wo die Staatsverschuldung und der Spardruck zu groß geworden ist. Handelt es sich bei diesen Unruhen um Kollateralschäden der Finanzkrise, um den Anfang eines sozialen Flächenbrandes oder lediglich um vereinzelte Strohfeuer? Es diskutieren unter der Leitung von Maya Brändli der Ökonom und Publizist Beat Kappeler, Carlo Knöpfel, Leiter der Abteilung Sozialforschung der Caritas Schweiz und Tobias Straumann, Wirtschafts- und Sozialforscher an der Universität Zürich.
Beat Kappeler, als ich Sie anfragte für diese Debatte, sagten Sie, das Thema würde Sie grundsätzlich interessieren, aber Sie möchten nicht über diese plündernden Jugendlichen in England diskutieren. Warum nicht?
Ich finde, dass dieser Mob in der Straße oder auch die Einzelhandlung eines Scharfschützen in Norwegen immer gleich zu ganz großen gesellschaftlichen Theorien, Analysen benutzt werden. Und wir vergessen sehr oft einfach die Wolfsnatur des Menschen, die gibt es auch.
Carlo Knöpfel, David Cameron, der englische Premier, hat diese Jugendlichen als Kriminelle abgetan. Der Bürgermeister von London, Boris Johnson, ist ein Konservativer aus der Oberschicht. Er bezeichnet sie als Unterschichtsmob. Das hat jetzt auch Herr Kappeler, hat sie auch als Mob bezeichnet. Wie würden Sie diese Kids bezeichnen oder einordnen?
Ich würde diese Kids aus ihrer Situation heraus als die Überflüssigen in der Gesellschaft bezeichnen. Überflüssig als Arbeitskräfte, weil sie nichts gelernt haben. Überflüssig als Konsumenten, weil sie kein Geld haben. Überflüssig als Wähler, weil sie kein Stimmrecht haben.
Tobias Straumann, als die Banken ins Wanken gerieten, hörte man immer wieder den Begriff Raubtierkapitalismus und meinte damit die gierigen Manager, die sich da hemmungslos bedienten. Nun tun diese Kids in London dasselbe, sie bedienen sich ohne Hemmungen. Wo liegt da der Unterschied, außer dass diese Kids jetzt eben ins Gefängnis gekommen sind?
Ja, der Vergleich ist doch schief und sie sagen nur, außer dass die Kids ins Gefängnis kommen, das ist der entscheidende Unterschied. Ja, ist es legal oder illegal? Und im Fall von Banken, die sich offensichtlich kriminell verhalten haben, die sind ja auch im Gefängnis gelandet.
Okay, starten wir die Debatte. Es geht ja grundsätzlich um die Fragestellung, in welchem Verhältnis steht Staat, Finanzmarkt und Gesellschaft heute? Und schauen wir mal zuerst nach England. Ist dieses bloße Dreinschlagen der Jugendlichen jetzt eine politische Aktion, auch wenn sie das nicht als solche formulieren oder auch nicht formulieren können?
Gut, also die Politik hat ja darauf reagiert und in dem Sinn hat es zumindest eine politische Auswirkung gehabt, die nicht nur polizeilich sozusagen erledigt werden konnte. Für mich sehr symptomatisch, David Cameron hat in einer Rede von der zerbrochenen Gesellschaft geredet. Ich habe die Assoziation an die EMPA gehabt, die Materialprüfungsanstalt in der Schweiz, die nimmt auch Metallstücke und schaut, wie lange es hebt, bis es dann kracht. Nur das Metallstück kann man dann aufs Altmetall schmeißen und das kann man mit einer Gesellschaft nicht tun. Und was hier jetzt passiert ist, ist eigentlich nur so ein Symptom für eine Malaise, die in England schon seit längerem vorherrscht. Die sozialen Ungleichheiten sind sehr hoch. Diese jungen Leute haben keine Perspektive. Das Bildungssystem ist für diese Leute dysfunktional, also von dort her kann es eigentlich nur, der Moment selber kann überraschend sein, aber dass so etwas mal passiert, das kann nicht überraschen.
Beat Kappeler, Sie haben gesagt, es sei eine kriminelle Handlung. Sie auch, Herr Straumann?
Ja, also ich finde, es ist noch bei weitem nicht bewiesen, dass diese Jugendlichen, die jetzt in die Läden gingen und sie zerschlugen, übrigens Läden auch von Schwarzen, Inhabern, die hat man dann am Fernsehen auch gesehen, dass die so ungebildet, chancenlos und so weiter waren. Es gab offenbar 10-jährige Kindchen, die sich dann auf Twitter gerühmt haben, mitgemacht zu haben und so weiter. Also ich finde, man muss mit der Wolfsnatur des Menschen auch rechnen. In England läuft allerdings im Moment ein unglaubliches Sparprogramm der Regierung, weil sie total überschuldet ist. Aber die allgemeine Haltung ist recht stoisch. Nicht nur, weil es Engländer sind, man kann ja mit Nationalcharakteren nicht einfach immer so argumentieren, sondern stoisch. heroisch sind die Engländer heute, weil David Cameron an die Macht gekommen ist, mit sozusagen Blut, Schweiß und Tränen reden. Also er hat den Leuten klaren Wein eingeschenkt, und wenn es sonst keine größeren Demonstrationen, es gab noch mal was von Studenten, aber sonst keine größeren Aufstände gibt, im Gegensatz eben zu Griechenland, Portugal oder auch Teilen Spaniens, ist das der klaren Haltung der Regierung schon vor der Wahl und vor ihren Sanierungsmaßnahmen zuzuschreiben.
Vielleicht darf ich da noch etwas dazu sagen. Es ist der Auslöser war ja ein Mord an einem Schwarzen. Und ich glaube, worum es eben auch sehr stark ging, weniger um Politik oder Soziales, sondern um einen gewissen Respekt. Man wollte ja damals Auskunft von der Polizei und bekam keine Auskunft. Die Leute fühlten sich schlecht behandelt, ganz konkret. Und deshalb ist ja dann das Fass zum Überlaufen gekommen. Und das finde ich immer wichtig bei Aufständen, dass man ganz genau hinschaut und sich überlegt, wieso es wirklich dann zu einer Revolte kommt. Das ist ja nicht immer zwangsläufig ableitbar aus politischen oder sozialen Zusammenhängen.
Eben genau, was passiert da, wenn man nicht genau hinschaut? In England scheint man ja die Tendenz zu haben, und Bea Kappel hat das auch ein bisschen so beschrieben, dass man sagt, ja, das sind jetzt plündernde Jugendliche, das ist nicht politisch und das entspricht eigentlich auch nicht unserem Gesellschaftsgefühl. Aber wer sagt das eigentlich? Es ist ja wahrscheinlich die Mittel- und die Oberschicht, die das sagt. Und was passiert da, wenn man jetzt nicht genau hinschaut, warum dieser Aufstand mit dieser Wut ausgebrochen ist?
Aber darf ich sagen, dass in den mir zugänglichen Quellen über BBC Online schwarze und pakistanische Ladeninhaber zitiert und gezeigt wurden, die das auch nicht verstanden. Also
genau,
nicht
das ist nicht nur die Ober- und Mittelschicht.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich etwas anderes. Und dann darf ich daran erinnern, dass vor etwa 4 Jahren im Anschluss an einen Chaotenzug in der Berner Innenstadt, wie sie damals häufig stattfanden, sofort Plünderungen der Schaufenster durch Berner stattfanden, in einem saturierten, reichen Land, in einer ruhigen Hauptstadt von ruhigen Leuten, die als bärenhaft, ruhig und tappig beschrieben werden, auch in den Nationalitäten, Schemata, da wurde geplündert. Also man kann nicht einfach dauernd auf, oder ich würde so sagen, der Lack der Zivilisation ist oftmals ganz dünn.
Gut, aber wir müssen uns auch aufpassen, dass wir das jetzt nicht so als Einzelaktion verharmlosen und sagen, ja gut, da haben ein paar, sind durchgestartet, das kommt so schnell nicht wieder vor. Für mich ist es eben trotzdem so, oder man muss es kontextualisieren, aber zu diesem Kontext gehört auch die Geschichte um Murdoch herum, es geht die Geschichte um Herrn Branson, der jetzt seinen Steuersitz in die Schweiz verlegt dazu, oder? Das heißt, die Vorbilder für diese Kids sind Leute, die auch sich ziemlich drum futieren, was für Regeln in der Gesellschaft gelten sollen und ob man sie einhält oder nicht.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es ja vor allem Kids sind, also jugendliche Kinder, und die sind vielleicht jetzt nicht wahnsinnig politisch, sie können das auch nicht artikulieren, aber was ganz eindeutig ist, es sind Kinder, die eigentlich aus dem System rausgefallen sind. Das ist Unterschicht, sie haben keine Bildungschancen, und diese Sozialkürzungen, die jetzt Cameron durchgezogen hat, hat gerade diesen Kindern sowohl die Bildungschancen noch verkleinert, als auch die Jugendtreffs geschlossen. Die Polizei, die in diesen Gebieten diese Kids noch halbwegs im Griff hatte, wird jetzt auch reduziert. Also es ist ja nicht ganz untypisch, dass es Kinder sind und nicht jetzt beispielsweise Ladenbesitzer, die nämlich etwas noch besitzen und auch eine Zukunft haben, im Gegensatz zu diesen Kindern,
die keine. Die Ladenbesitzer kamen dran.
Ja, eben, die haben nicht geplündert, oder? Ja.
Also in England redet man meines Wissens seit 1975, seit der ersten großen Nachkriegskrise, im Zug der ersten Ölkrise, von dem wünschenswerten Modell der dualen Lehre, wie sie Deutschland und die Schweiz kennen. Das ist ein Traumbild geblieben, man hat nichts getan, nichts oder wenig getan, wenig eingeführt, genauso wenig in Amerika, genauso wenig in Spanien, wo übrigens die Jungen sehr viel gezielter und, sagen wir, argumentativer protestieren.
Ja, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen.
Das sind doch Erscheinungen, dass eben in England und Amerika, im ganzen angelsächsischen Raum, das etwas verrechtlich angesehen wird, was einmal in der Financial Times als Meistersinger-Lehre bezeichnet wurde, also die alte Meistersinger-Schule der Nürnberger Sattler und Sänger. Das ist den angelsächsischen Gesellschaften fremd. Und in der kontinentalrheinischen Gesellschaft Deutschland, Österreich, Schweiz sind eben diese Lehrlingseinrichtungen da. In der Schweiz rentiert die Lehre sogar, weil sie nicht zu stark verreglementiert ist. Also sie rentiert für den Lehrmeister. Man muss die Lehrmeister nicht zwingen, Junge einzustellen. Im Gegenteil, im Moment suchen sie verzweifelt nach Lehrlingen. Also das sind Einrichtungen des Arbeitsmarktes, der Arbeitsmarktpolitik, aber auch durchaus Einstellungsfragen, sowohl von Eltern und Kindern, die im Kontinent eher bildungsorientiert, aufstiegswillig sind, wie auch der Unternehmer, die eben, sagen wir, das Gesamtbrancheninteresse, neue Arbeitskräfte zu finden und zu schulen, befolgen, obwohl es vielleicht im Moment einzelbetrieblich dann 2-3 Aufwände braucht, die einem nicht direkt entschädigt werden.
Tobias Straumann, ja. Dieses duale System, das sagt ja, dass man eine Lehre macht, wo man sowohl in die Schule geht als auch praktisch arbeitet, das fehlt in England, dieses System. Könnte man also sagen, es zeigt sich hier ein Arbeitsmarktversagen vielleicht auch, weil der Arbeitsmarkt dieses System nicht fordert oder nicht zur Verfügung stellt?
Versagen vielleicht nicht unbedingt, aber ich würde das auch unterstützen und auch Herrn Knöpfel in dem Sinne unterstützen, dass es natürlich damit zu tun hat, dass soziale Ungleichheit jetzt in den angelsächsischen Ländern in den letzten 30, 40 Jahren deutlich angestiegen ist, viel mehr als in Kontinentaleuropa, und dass da auch ein anderes Gesellschaftsmodell da ist, das sich wahrscheinlich eben auch bei der Einstellung zur Lehre zeigt, dass man einfach relativ liberal ist, aber das bedeutet auch, dass eben Leute, die das nicht schaffen, dass für die überhaupt nicht gesorgt wird, und dass das immer wieder zu Eruptionen führt, ist klar, und mich erinnert eigentlich diese englischen Proteste erinnern mich viel mehr an amerikanische Proteste, die dann in ähnlichen Quartieren stattgefunden haben und wo auch wild geplündert wurde. Und da glaube ich schon, da gibt es einen Zusammenhang zwischen zwei verschiedenen Gesellschaftsmodellen, die sich eben zum Beispiel im Arbeitsmarkt äußern. Aber ich glaube eben ganz grundsätzlich in der Einstellung zur Selbstverantwortung, einfach wenn man es nicht schafft, ist man im Prinzip draußen. Und wenn man es schafft, ist man dabei. Also glaube ich, das ist schon, das für mich schon auch ein deutlicher Zusammenhang.
Beat Kabler, Sie haben vorhin gesagt, dass in Spanien die Jugendlichen viel ruhiger demonstrieren. Das ist tatsächlich der Fall.
Schauen wir mal argumentativer.
Wir mal eben auf diese anderen europäischen Staaten, wo die Jugendlichen auch demonstrieren. Interessant ist ja, dass beispielsweise jetzt gerade in Spanien, wenn wir das jetzt mal genauer anschauen, die Arbeitslosenquote unter den Jugendlichen ziemlich genau gleich hoch ist wie diejenige in Tottenham, also dort, wo die englischen Krawalle ausgebrochen sind. Auch die Staatsverschuldung in Spanien ist ähnlich hoch wie in England. Trotzdem ist die Explosion da einfach eine andere. Es ist ganz eine andere Wut oder eine andere Diskussion, die da stattfindet. Warum?
Ja, das führt vielleicht weit. Ich überblicke das natürlich auch nicht im Detail, aber ich denke, dass spanische Gesellschaft sich auch ihrerseits Gesellschaft und die Politik sich argumentativer gibt. Die regierende Partei, die Sozialdemokraten, aber auch vorher die konservative Partei, die waren nicht so, denke ich, abgehoben wie vielleicht angelsächsische Großparteien. Das sind wir. Müssen auch daran erinnern, dass Spanien dezentralisiert ist. England ist ein Einheitsstaat.
Das ist ein Diktat. Dictatorship, sagt man
sozusagen
immer. Democratic Dictatorship.
Spanien ist von daher wahrscheinlich farbiger politisch gesehen und gesellschaftlich gesehen, und also farbiger im Sinne pluralistischer. Und in Spanien ist natürlich ein Erbe da aus der frankistischen Zeit, also Franco-Zeit auf dem Arbeitsmarkt. Der hat damals das absolute Kündigungsverbot eingeführt, was nachher dazu geführt hat, weil man es nicht aufgehoben hat, dass die Jungen nur mit befristeten Verträgen, wenn überhaupt, eingestellt werden, auch jüngere Arbeitskräfte, nicht nur junge, nur befristet eingestellt werden, und dass diese Arbeitsverträge immer alle 3 Monate weitergewälzt werden. Es sind 40% seiner Zeit der Spanier waren nur befristet so angestellt, und das ist ein Erbe dieser harschen, starren Regeln aus der Franco-Zeit, nicht etwa der Linken, in anderen Staaten sind es Linke, die das machen, aber damals waren es die Rechten, mit dem Bild der ständischen Gesellschaft. Und das ist ein Erbe, das da ist. Und insofern kann man vielleicht sagen, sind die Jungen, die wissen das. Und es hat niemand sich getraut, das anzugehen. Und das ist vielleicht die argumentativere Seite, weil die Jungen eigentlich gefangen sind und das eigentlich, finde ich, wahrscheinlich nicht grundsätzlich in Frage stellen würden. Lateinische Gesellschaften, auch Frankreich und Italien, sind alle der Meinung, wenn man scharfe Kündigungsverbote habe, gäbe es Vollbeschäftigung. Dabei stellt einfach niemand mehr ein, wenn er nie mehr kündigen kann.
Ich möchte da noch einen anderen Aspekt hinzufügen, dass diese, ich gehe jetzt von den Spaniern aus, das sind, man sagt, das sind inzwischen die Kids, die auf der Straße sind, diese Jugendlichen, das sind die bestausgebildeten Jugendlichen, die es überhaupt jemals gab in Spanien. Also das Bildungsniveau auf diesem Jugendbereich ist hoch wie noch nie. Das ist eine andere Seite. Und ich würde jetzt mal die These wagen, dass diese Kinder oder diese Jugendlichen eine Zukunft noch zu verlieren haben, im Gegensatz zu denjenigen in England, die nämlich a priori gar keine vor Augen haben.
Also genau das, auf das wollte ich auch nochmal hinweisen, oder? Die in England, die haben eigentlich nichts mehr zu verlieren, oder? Also auch mit dieser Zahl, oder? Was will man? Man sieht ja schon die Unbeholfenheit auch jetzt in den Strafverfahren. Man weiß gar nicht so richtig, was man mit diesen Kids machen kann. Das ist denen eigentlich auch weitestgehend offensichtlich egal, oder? Aber in Spanien, die haben noch was zu gewinnen und die wollen noch partizipieren. Die sind auch so sozialisiert worden als Teil der Gesellschaft. Und von dort her auch quasi ist es naheliegender, dass sie dann argumentativer im demokratischen Diskurs sich noch versuchen zu beteiligen. Oder?
Sie sind natürlich, diese Jungen in den lateinischen Ländern sind ganz stark universitär oder parauniversitär ausgebildet, ja. Oder sagen wir gebildet, eben nicht ausgebildet auf einem Beruf, sondern gebildet und haben Bildungen erworben, die ihnen zu höchsten Hoffnungen Anlass geben und die eigentlich nur durch Staatsstellen befriedigt werden können. Und das ist das Problem, eben der Staat stellt niemanden mehr ein. Dies ist auch keine sehr produktive Tätigkeit, wenn zu viele Leute im Staat arbeiten, wie das in Italien, Griechenland, Spanien im der Fall ist. Und nun ist diese Möglichkeit verstopft und in der privaten Wirtschaft müsste man eben vielleicht etwas mehr Informatik, etwas mehr handwerkliches Polymechanikerwissen haben, als das die Spanier mitbekommen haben.
Tobias Straumann, überall in Europa wurden die Banken gerettet für diese Kinder, sowohl für die Englischen als auch für die anderen oder für die Jugendlichen hat man nichts gemacht, auch nicht für diese gut Ausgebildeten. Ist das ein Problem? Oder ein Kernproblem vielleicht?
Ja, diese Frage haben Sie ja schon am Anfang gestellt, ob man das parallel setzen kann. Ich meine, was sicher so ist, dass in den letzten 30 Jahren das Misstrauen gegenüber den Banken und auch das Unverständnis gegenüber diesen Praktiken ist gewachsen, und zwar in allen Bevölkerungsschichten. Also ich werde auch immer in solche Diskussionen verwickelt. Das ist eindeutig, das kann man wirklich nicht wegwischen. Aber ich sehe doch keine Parallele. Also bei der Bankenrettung ging es ja nicht darum, Subventionen zu geben, sondern die Idee war ja, und das macht man immer bei Bankenrettungen, man gibt vorübergehend Geld, das man wieder bekommt. Und wenn man es richtig macht, kriegt man dieses Geld auch wieder. Also die Idee jetzt auch bei der UBS-Rettung war ja, dass man wirklich sogar etwas verdient damit. Und das hat zum Glück bis jetzt einigermaßen funktioniert, obwohl wir noch nicht alles verkauft haben. Auch übrigens in Amerika, die Rettung der Banken ist kostenneutral erfolgt. Natürlich die realwirtschaftliche Auswirkung, die ist sehr teuer und das stimmt, aber ich habe nie verstanden, dass die Leute sagen, jetzt gibt man der UBS 60 Milliarden und wieso gibt man jetzt für andere Programme nicht so und so viele Milliarden? Es ist eine völlig andere Politik, es geht nicht darum, Geld zu geben, sondern man gibt ein Darlehen, das man wieder zurückbekommt, und deshalb bin ich einfach skeptisch, wenn man das gleichsetzt. Ich verstehe aber völlig, dass das jetzt nicht mehr trennbar ist.
Es ist vor allem die Zeitschiene, die unterschiedlich ist. Jugendliche in ein Lehrlingssystem einzugliedern und den Arbeitsmarkt dementsprechend umzubauen, braucht 10, 20 Jahre. Und den Politikern in England, in den lateinischen Ländern, in Amerika war das einfach Wurst. Die wollten sich gar nicht auf so lange Politikplanung einlassen. Und unterdessen ist es in allen diesen Ländern zu einem Huhn- und Ei-Problem geworden, weil man die Industrie, also die produzieren die Industrie mit Lehrlingen, Polymechanikern und so weiter, wie in der Schweiz, nicht gefördert hat, ist sie abgewandert. Ja. Es gibt die Stellen gar nicht mehr.
Ja. Aber ich glaube, der Punkt von Herrn Straumann, den müssen wir nochmal anschauen, oder? Die Politik der Politik gelingt es nicht mehr, den Leuten begreiflich zu machen, was sie tun, oder? Man kann schon sagen, ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht verstehen. Aber Fakt ist, und das erleben wir bei Caritas natürlich auch, dass gesagt wird, ja, so viel Geld nimmt die Politik in die Hand zur Rettung einer Bank und bei uns müssen wir die Leistungen einschränken einer Sozialversicherung. Das ist ja viel weniger als 60 Milliarden, das Defizit. Also hier haben wir auch ein Kommunikations- und Verständigungsproblem, das, glaube ich, integral, also nicht nur in der Schweiz, auch in anderen europäischen Ländern beobachtbar ist. Die Durchschnittsbevölkerung kommt nicht mehr draus, was hier eigentlich abgeht.
Ja, zu Recht, weil die Banken jetzt auch der Grund sind, warum man Südeuropa in eine Hungerkur steckt. Die Regierungen in Griechenland, Portugal, Irland, jetzt dann auch in Spanien und Italien werden nur gestützt und die Schulden durchgeseucht mit allen möglichen Tricks und Kniffen, weil man die Banken, die diese Schulden halten, schonen möchte. Das ist eine freventliche Politik, die Europa und die den Euro ruinieren wird. Der Euro könnte gehalten werden, wenn vielleicht einige Schwächere austreten, wenn man Staatskonkurse der schwächsten Länder durchführen würde. Aber dann wären die Banken, einige Banken am Ende und entweder würden sie Konkurs machen oder man müsste sie dann mit Aktionärs- oder Staatskapital neu auffüllen. Diese Geschichte läuft im Moment noch in Europa und die Leute wissen das. Und den Politikern ist es wurscht. Die rennen immer nur zur nächsten Rettung. Das sehen sie mit den verschiedenen Euro-Konferenzen. Jetzt letztes Wochenende wieder Merkel und Sarkozy. Und die gehen die Grundprobleme nicht an. Und noch ein Grundproblem anzugehen, wie die Verwerfung des Arbeitsmarktes, das fehlende Lehrlingssystem, das würde ja 20 Jahre Anstrengung brauchen, das gehen sie sowieso nicht an.
Also diese Staatsverschuldung, Sie haben das Stichwort jetzt gebracht, Bert Kappeler. Gibt es eigentlich, also sie wird ja in Europa überall ganz unterschiedlich versucht, in den Griff zu bekommen. Gibt es irgendwo eine Variante, die tauglich erscheint? Von außen betrachtet muss man einfach sagen, nein. Aber ich bin keine Ökonomin, ich kann das nicht wirklich beurteilen.
Doch, es gibt jene der osteuropäischen baltischen Staaten und Englands, die alle abwerten konnten. Und die europäischen Staaten im Euro drin können nicht abwerten und darum sind sie zur Hungerkur und Sparkur auf 20 Jahre hinaus verdammt. Das ist sehr einfach. Amerika hat auch abgewertet, versucht sich jetzt auch so zu retten. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man jetzt 50, 60 Jahre lang seit 1961 die Staatsfinanzen instrumentalisiert hat, um anzukurbeln, um Mund zu verteilen. Und jetzt sind alle diese Staaten total überschuldet. Und dieses Stimulusdenken, dieses Ankurbelungsdenken verfängt nicht mehr. Man kann nicht mehr ankurbeln. Jetzt muss bezahlt werden. Die Schulden müssen abgestottert oder durch Bankrotte vernichtet werden. Und das macht eine sehr, sehr düstere Zukunft für die Jungen Europas, Amerikas, aber auch für die Mittelalterlichen der nächsten Jahre. Nicht einfach Wochen oder Monate.
Also ich glaube, die sozialen Kosten dieser Geschichte sind vehement hoch. Oder? Herr Kappeler spricht ein paar Sachen an. Oder? Wir werden in eine Wirtschaftskrise mit Arbeitslosigkeit hineinlaufen. Die Altersvorsorge wird größte Probleme bekommen, gerade in der Schweiz mit den Pensionskassen, oder? Und das ist eben das, was die Leute so letztlich aufbringt, oder? Dass sie merken, sie bezahlen am Schluss die Rechnung, oder? Obwohl sie dazu gar nie gefragt wurden in der Art, oder? Was hier gemacht wurde, aber sie werden es dann ausbaden müssen.
Man kann natürlich auch sagen, dass die Babyboomer und ihre Politiker, also meine Generation, die höchsten Löhne der Weltwirtschaftsgeschichte bezogen haben, die wenigsten Kinder gemacht haben, jetzt noch gerne die höchsten Renten haben, die sie alle schon in Gesetze gegossen haben. Es ist ein Zwischengenerationsverteilungsproblem größten Ausmaßes und die Politiker haben in der ersten Säule, zweiten Säule, in den Ankurbelungspolitiken generell seit 50 Jahren immer nur Sicherheit, die totale Sicherheit versprochen und jetzt ist alles unsicher und die Leute sind empört. Das ist zu begreifen.
Also und die jetzige Jugend, die muss bluten, sowohl für die Überschuldung, die eben unsere Generation verursacht hat, hat aber auch keine Aussichten auf eine gute Altersversorgung, hat auch einen schlechten Arbeitsmarkt. Also die Wut und die Abwendung vom normalen Politbetrieb ist eigentlich fast eine logische Folge davon. Tobias Straumann, sehen Sie da einen Ausweg?
Nein, es wird sehr schwierig. Also ich möchte noch einmal reagieren auf das Thema Banken und dann gleich darauf eingehen. Ich glaube wirklich nicht, dass die Banken jetzt das entscheidende Problem sind für diese Unruhen, sondern im Euroraum ist es, wie Herr Kappeler gesagt hat, das ist ein nicht zu Ende gedachtes Konstrukt, dass man sagt seit 20 Jahren, dass das gefährlich ist, wenn man das so umsetzt. Und dass man jetzt die Banken retten muss, macht man nicht freiwillig, sondern man hat Angst vor einer Finanzkrise wie 2008. Und man will wiederum eigentlich nicht die Banken stützen, sondern man will eigentlich den Euro stützen. Und ich glaube, da geht es wirklich um viel fundamentalere Sachen, also ob jetzt Manager hohe Löhne beziehen oder ob ob jetzt eben gewisse Banken sich gut durch die Krise gerettet haben, sondern es ist viel fundamentaler. Und die Leute, was muss man eben auch sagen, die Leute zahlen eben, was gesagt wurde, die Leute zahlen für Versprechungen, die gemacht wurden, nicht von Banken, das hat nichts mit Banken zu tun, sondern es hat mit übertriebenen Wachstumserwartungen wahrscheinlich in den 60er Jahren zu tun. Man hatte das Gefühl, dass die Wirtschaft einfach immer so sich weiterentwickeln würde und dass man das problemlos bezahlen kann. Und da haben alle zu viel versprochen. Also da müssen, und das ist aber auch die Chance, dass wir da vielleicht wieder rauskommen, weil hier kann man wirklich niemandem die Schuld geben. Man kann nicht sagen, die drei, die waren schuld, dass wir jetzt bei der AHV oder bei den Pensionskosten oder vor allem bei den Gesundheitskosten Probleme haben.
Carlos Knöpfel.
Herr Beck, ein deutscher Soziologe, hat mal das Bild des sozialen Lifts kreiert und gesagt, oder in den 60er, 70er, 80er Jahren ist die ganze Gesellschaft in Europa nach oben gefahren. Alle sind in diesem Lift drin gewesen, auf unterschiedlichen Etagen eingestiegen, aber für alle ging es aufwärts. Oder wir kennen das ja auch von unseren Eltern, die immer gesagt haben, uns soll's mal, also uns Kindern soll's mal besser gehen, oder? Und wir haben jetzt eine Generation von Kindern, denen wir das als Eltern gar nicht mehr sagen können, oder? Dieser soziale Lift, der fährt nicht mehr für alle weiter. Oder es gibt schon noch Leute, die im Schindlerlift nach oben fahren, aber es gibt immer mehr Leute, die merken, dass sie in einem Paternoster stehen und dass es jetzt langsam runtergeht. Oder? Und das bricht Erwartungen in der eigenen Lebensbiografie, im eigenen Lebenslauf, und das ist schwierig zu begreifen und real spürbar, oder? Wenn ich arbeitslos bin, wenn ich keine Ausbildung machen kann und so weiter. Und letztlich dann, um nochmal den Bogen zu schlagen zu den Kids in England, wenn ich mir nicht mal ein Radio oder ein Fernseher leisten kann, irgendwann hole ich mir das dann halt, wenn es die Gelegenheit gibt. Oder?
Also wenn wir uns das gesamtgesellschaftlich anschauen, müsste man ja sagen, wir, diese Babyboomers oder diese reiche Generation, die müsste eigentlich einfach bescheidener werden, massiv zurückbuchstabieren, auch mit unseren Rentenansprüchen, damit es längerfristig noch was übrig hat für die folgenden Generationen.
Das ist, finde ich, alles zu pessimistisch. Also wichtig wäre, dass man eben gewisse Dinge korrigiert, die falsch sind, eben zum Beispiel.
Welche Dinge?
Ja, eben beim Euro. Ich meine, wir können nicht so weitermachen. Es hat wahnsinnige Auswirkungen. Und dann, eben wie wir gesagt haben, man muss halt die Arbeitsmarktgesetze ändern, wenn eindeutig klar ist, dass die Jungen keine Stellen mehr kriegen. Das kann man ja ändern. Und dann würde ich bei der Altersversorgung, bin ich auch nicht so pessimistisch. Erstens hat man Zeit, man muss das nicht in zwei Jahren durchziehen, man kann das in mehreren Revisionen machen. Und wenn man einen Lastenausgleich findet, ist es nicht so, dass wir dann, also jetzt meine Generation, in 20, 25 Jahren nichts mehr bekommt. Es gibt Spielraum, man muss dann verhandeln, hart verhandeln, alle müssen etwas geben, aber es ist durchaus möglich, dass wir dieses Problem in den Griff kriegen. Also das dünkt mich jetzt doch zu pessimistisch. Wir müssen Dinge korrigieren, die in der Vergangenheit falsch gelaufen sind oder eben Versprechungen, die zu hoch waren. Aber ich halte jetzt auch nichts davon, dass man sagt, wir gehen auf den Abgrund zu. Wir haben schon Spielraum, und unter Krisenbedingungen kann man sehr viel erreichen, wenn man den Kompromiss sucht.
Also ich bin froh um das Votum von Herrn Straumann, aber er hat einen entscheidenden Satz gesagt, alle müssen etwas geben, und viele glauben nicht mehr daran, dass alle etwas bereit sind zu geben.
Das kann sich ja wieder ändern. Also wir haben in der Geschichte auch ein Pendel, das hin und her geht. Wir können vielleicht uns das jetzt noch nicht vorstellen, aber nur schon, ich bin jetzt zum Beispiel enttäuscht über die Bankenregulierung weltweit, aber trotzdem, wenn ich vor 10 Jahren eine Prognose gewagt hätte, dann hätte ich natürlich nie erwartet, dass man jetzt so ernsthaft über diese Probleme redet, und vielleicht braucht es nochmals 2 Anläufe und dann sieht das wieder besser aus.
Eigentlich optimistischen Schluss bin ich auch immer noch ein Fan von David Cameron, dem englischen Premierminister, der eben Klartext redet und vor der Wahl Klartext geredet hat. Und ich kann noch eine kleine Schlaufe zur Aktualität machen. In der Schweiz erweckt nun der Bundesrat den Eindruck, dass in dieser grundlegenden verworfenen Situation, die Jahre anhalten wird, man mit einem Programmchen von 2 Milliarden uns aus der Schlinge ziehen können. Das ist auch das, was Politiker eben nicht sagen sollten. Sie bieten schon wieder Sicherheit.
Wir kommen zum Schluss der Debatte. Ich möchte von jedem noch ganz, ganz kurz eine wirklich ganz kurze Einschätzung. Sind diese sozialen Unruhen jetzt Strohfeuer oder zeigen sie etwas tiefer Sitzendes?
Ich denke, die Leute werden sehr resigniert werden, und das wird sich nicht verstärken. Aber sie werden sehr resigniert werden, und wir werden 5, 10 sehr schwierige Jahre in der westlichen Welt, auch in Amerika, haben.
Tobias Straumann?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also Strohfeuer ist absolut, das würde ich nie sagen, und Nein, es ist gar nicht, es ist beunruhigend. Ja.
Carla Knöpfel?
Es ist ein Warnsignal und ob die Politik das die richtigen Schlüsse daraus zieht, muss ich bezweifeln.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.